Ja, heilig bist du, allmächtiger Gott. Danke, dürfen wir zu dir kommen als deine Kinder. Danke, möchtest du zu uns reden. Und schenke uns offene Ohren, offene Herzen, um deine Stimme zu hören, um das zu empfangen, was du uns mitgeben möchtest an dem heutigen Tag. Danke, dass du da bist. Danke, dürfen wir in deine Gegenwart treten. Amen. Meine Kindheit war recht behütet und doch nicht ganz so einfach. Meine Eltern haben sehr oft gestritten. Ich war in der Schule der zweitkleinste. Das kriegst du gespürt in der Schule. Da kriegst du halt eher eins aufs Dach. Ich war sehr oft krank und ich habe mich manchmal gefragt, warum immer ich? Warum immer ich? Warum bin ich immer krank? Warum trifft es immer mich? Wenn irgendetwas Gutes passiert ist, dann hat scheinbar immer die anderen getroffen. Und wenn etwas Schlechtes passiert ist, wenn das Velo kaputt gemacht worden ist oder wenn das Velo geklaut worden ist, dann hat es mich immer getroffen. Und ich habe mich oft gefragt, warum immer ich? Was ich dann mit 15 meine Eltern getrennt habe, bin ich menschlich gesehen abgestört. Das Leben war sinnlos, mühsam, ätzend. Ich hatte keine Freude mehr am Leben. Ich weiss nicht, kennst du die Frage, warum immer ich, eventuell auch? Oder warum habe ich immer die beste Arbeitsstelle? Oder warum gehorchen meine Kinder und alles ist bestens? Oder warum gewinne ich ständig im Lotto? Warum immer ich? Was soll das Ganze? Das war eine Frage, die mich schwer beschäftigt hat. Und manchmal heute noch. Manchmal komme ich so in eine Krise rein und denke, warum immer ich? Und dann hat Gott etwas ganz Tolles gemacht in meiner Jugendzeit. Über diese Frage nach dem Sinn des Lebens, wozu lebe ich überhaupt, habe ich dann für Jesus Christus kennenlernen. Aus dem «Warum immer ich?» Aus dem Loser-Sein, so habe ich mich gefühlt, als Loser, als Verlierer, habe ich ein Gewinner werden. Im Nachhinein ist mir das bewusst geworden, gerade weil ich vielleicht so ein Loser war, hat gerade Gott mich gerufen. Wie das Volk Israel, das kleinste von den Völkern war, das hat Gott erwählt. Nicht die Grossen und Starken, die Schwachen hat Gott erwählt. Ich könnte sagen, verloren und doch gewonnen. Verloren und doch gewonnen. Ich möchte nach der Predigt Gelegenheit geben, dass du Geschichten erzählen kannst, wo du dich vielleicht mal als Verlierer gefühlt hast und am Schluss gemerkt hast, du hast doch gewonnen. Ich vermute, es gibt auch in deinem Leben so Geschichten. An Karfreitag, wenn wir über den Tod von Jesus nachdenken, ist auch Jesus ein Loser gewesen? Hat er verloren? Ich meine, Jesus ist gestorben an einem Kreuz, einem grausamen, furchtbaren Tod. Viele Menschen sind gestorben und haben sich am Ende von ihrem Leben als Loser gefühlt. Als Verlierer. Ich möchte ein paar aufzählen. Der Kaiser Augustus soll auf dem Sterbebett Folgendes gesagt haben. Habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun, so klatscht Beifall, denn die Komödie ist zu Ende. Oder ein Cesar Borgia, ein Staatsmann, hat gesagt, ich habe für alles Vorsorge getroffen im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unbereitet sterben. Der Voltaire, ein berühmter Spötter, hat ein schreckliches Ende genommen und seine Krankenschwester gesagt, für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Und hat sie scheinbar nicht gekriegt. Und der Churchill hat gesagt, welch ein Narr bin ich gewesen. Welch ein Narr bin ich gewesen. Und der Jean-Paul Sartre, ich bin gescheitert. Man muss sich das vorstellen, das sind Staatsmänner, das sind Philosophen, die haben etwas zu sagen. Die haben wir gehört auf der ganzen Welt, die kennt man heute noch. Und am Ende waren es die Loser. Ich möchte euch fragen, was hat Jesus am Kreuz gesagt, als er gestorben ist? Das letzte von seinen 7 Worten. Was hat er gesagt? Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Was für eine Aussage. Von einem, der an einem Kreuz stirbt. Oder die Umstände sind ja wirklich grausam. Er hängt an einem Kreuz, angenagelt. Das Blut fließt. Er ist vorher angespuckt worden. Er wird ausgelacht, er wird verspottet. Der totale Loser, oder? So würde man es einmal denken. All seine Wunder, all seine Reden, sein ganzes Leben ist wie durchgestrichen. Er hängt am Kreuz und stirbt. Qualen, die Leute spotten, lachen über ihn. Aber nur scheinbar. Jesus sagt in Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Für die Jünger muss der Moment der Kreuzigung schrecklich gewesen sein, für seine Jünger und Jüngerinnen. Warum macht er kein Wunder? Das könnte er doch. Er könnte doch einfach absteigen und es allen zeigen. Jesus hat seine Herrschaft über Israel übernehmen und die leidigen Römer vertrieben. Endlich Freiheit, endlich der Messias, der Retter. Und jetzt, wo sie ihn am nötigsten brauchen, hängt er da wie ein Loser, wie ein Verlierer. Und er sagt, es ist vollbracht. Und dann haben sich die Menschen verlaufen. Die Nachfolger haben sich versteckt hinter verschlossenen Türen, nur nicht erkannt werden. Nur nicht merken, dass man zu ihm gehört hat. Was hat Jesus gesagt? Es ist vollbracht. Was heisst das? Ist alles vorbei? Und sie haben sich verkrochen. Und nicht nur Jesus war aus ihrer Sicht der totale Verlierer gewesen, auch sie. Ich meine, die Jünger und Jüngerinnen, die haben ihre Berufe aufgegeben. Da war ein anderer am Fischen gewesen, da war ein anderer am Zoll gesessen. Kein Job mehr. Sie haben ihre Familien verloren. Die nächsten Angehörigen. Was denken jetzt die? Und so weiter. Freunde, und das alles, wozu? Um jetzt dumm dort zu stehen. Drei Tage später hat alles anders ausgesehen. Jesus steht plötzlich mitten unter den Jüngern. In einem verschlossenen Raum, es ist keine Tür aufgegangen, kein Fenster, keine Mauer eingebrochen. Jesus ist da und er sagt, schaut mich an, lenkt mich an, überzeugt euch, ich lebe, ich bin auferstanden, ich lebe. Und ich glaube, so langsam hat es den Jüngern gedämmert, was das für ein Geheimnis ist, die Aussage, es ist vollbracht. Jesus stirbt am Kreuz. Und er ringt den grössten Sieg der Menschheitsgeschichte. Wie wir wissen, ist er eine Kugel. Jesus ist gestorben. Und Jesus hat das Böse besiegt. Am Kreuz von Golgatha. Jesus Christus hat aber auch die Sünde besiegt am Kreuz von Golgatha. Und Jesus hat auch den Tod besiegt am Kreuz von Golgatha. Es ist vollbracht, sagt Jesus. Was für ein Sieg. Jesus Christus siegt über das Böse. Es ist vollbracht, bedeutet Satan und die Herr von seinen Dämonen sind besiegt. In 1. Johannes 3, Vers 8 lesen wir, der Sohn Gottes aber ist auf die Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Die Bibel redet von der alten Schlange, vom Teufel, wo die ganze Welt verführt. Auf der letzten Seite der Bibel redet sie von dieser Schlange, vom Teufel. Und bezieht sich da auf die erste Seite der Bibel, wo das tatsächlich stattgefunden hat. Die Menschen sind durch den Teufel, durch die Schlange verführt worden, sich von Gott abzuwenden. Das Böse hat einen Triumph geschlagen. Und die Katastrophe der Menschheit hat angefangen. Wir sind Sklaven geworden vom Bösen. Und wir sehen das immer noch heute in dieser Welt. Das Böse hat ganz viel Einfluss. Das sehen wir an den Kriegen, an allem Möglichen. Und schon bald nach dem Fall vom Mensch hat Gott dem Menschen eine Verheißung gegeben. In 1. Mose 3, Vers 15 lesen wir: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir, das ist der Teufel, und der Frau und zwischen deinen Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihm nach dem Fersen schnappen. Jesus Christus ist der Nachkomme von dieser Frau. Jesus Gott wird Mensch, um die Werke des Teufels zu zerstören, um den Kopf der Schlange zu zertreten. Und das hat sich vor 2000 Jahren am Kreuz ereignet. In dem Kampf am Kreuz siegt Jesus. Er wird verwundet, er stirbt, die Schlange beißt ihm in Fersen. Und Jesus zertritt dem Teufel den Kopf. In der Auferstehung wird das sichtbar. In Kolosser 2, Vers 15 lesen wir von dem Sieg über das Böse: Die Mächte und Gewalten, die diesen Schuldschein gegen uns geltend machen wollten, hat er entwaffnet und vor aller Welt zur Schau gestellt. Er hat sie in seinem Triumphzug mitgeführt. Und das alles in und durch Jesus Christus. Jesus erringt am Kreuz den Sieg und entwaffnet alle finsteren Mächte. Was für ein Sieg. Und jetzt höre ich die Frage im Raum: Wie ist es denn möglich, dass der Teufel besiegt ist und wir trotzdem so viel Grausames auf der Erde noch erleben? Das ist ja eine Realität. Auch bei uns Christen. Der Teufel hat immer noch Macht. Leid, Krieg, Hungersnöte. Alles noch vorhanden. Die Frage möchte ich beantworten mit einem Vergleich, den ein amerikanischer Evangelist, John Thiessen, gemacht hat. Er berichtet von einer Pythonschlange, von einem Kampf mit einer Pythonschlange. Das sind so Riesenschlangen, die werden bis 10 Meter lang. Und wenn man so eine Pythonschlange den Kopf zertrümmert, dann hat sie immer noch Kraft für 24 Stunden, um einen Menschen zu verwürgen. Der Teufel ist besiegt, sein Kopf ist zertrümmert, aber er hat immer noch Kraft zu wirken. Und das ist das, was wir erleben. Er kann immer noch unheimliche Sachen machen, aber er ist ein besiegter Feind. Wenn seine Zeit abgelaufen ist, dann wird er in Feuersee geworfen, wo er ewig gequält wird. Der Satan kommt zwar noch angreifen und versuchen, er kann körperlichen, psychischen Schaden zufügen, aber Jesus ist bereits der Sieger. Und wir gehören zu Jesus, wir gehören auf seine Seite. Wir gehören zum Sieger. Der Satan hat letztlich keine Macht mehr über unser Leben. Er macht uns noch Mühe, er bekämpft uns noch. Und solange wir leben, ist das Leben ein Kampf. Aber er ist besiegt. Jesus ist der Sieger. Jesus Christus hat das Böse besiegt am Karfreitag vor 2000 Jahren. Jesus Christus ist auch der Sieger über die Sünde. Es ist vollbracht, bedeutet, die Macht der Sünde ist zerbrochen. Wir müssen nicht mehr länger Sklaven von der Sünde sein. In 1. Petrus 2,24 lesen wir, unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünde tot und können nur für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Wir sind eine Generation oder wir leben in einer Zeit, wo Sünde fast nicht mehr ein Thema ist. Das wird irgendwie totgeschwiegen. Und gleich stellen wir fest, im 21. Jahrhundert, noch am Anfang von einem neuen Jahrtausend, Sünde hat unheimlich viel Macht. Sünde hat unheimlich viel Macht. Schauen wir wieder in die Welt hinein, wie viele Auswirkungen von der Sünde erleben wir. Oder wie viele Kinder leben unter den Folgen von den Eltern, die sich nicht treu sein können. Ich meine jetzt nicht nur Scheidungskinder. Ich denke auch an AIDS-Weise in Afrika. Die werden quasi mit dem AIDS-Virus schon geboren. Eine Folge von der Sünde. Oder wie viel Streit gibt es, wenn es ums Erbe geht. Ich sehe zum Teil auch christliche Familien. Sobald es ums Geld geht, ums Erbe, redet man kein Wort mehr miteinander. Nur noch mit dem Anwalt. Ein Volk von der Sünde. Ja, wir schütteln vielleicht den Kopf, aber ich sage es euch, das sind ganz fromme Familien. Das glaubt man nicht. Ein Volk von der Sünde. Die Sünde hat ganz viele Gesichter und die Sünde schadet uns Menschen immer. Die Sünde macht unser Leben kaputt. Ein Kirchenvorsteher hat eines Tages seinen Pfarrer besucht, mit ihm über das Thema Sünde zu reden und er hat gesagt, Herr Pfarrer, wir Gemeindeglieder wünschen, dass Sie nicht so viel und so deutlich über die Sünde reden. Warum sprechen Sie nicht einfach von Fehlern oder sagen den Leuten, dass sie oft durch Irrtum schuldig geworden sind? Aber bitte sprechen Sie nicht so offen über Sünde. Und der Pfarrer ist zu einem hohen Regal gegangen, hat eine Flasche abgeholt und auf dieser Flasche hatte es einen Totenkopf und die Aufschrift Gift nicht trinken. Und hat zu seinem Kirchenvorsteher gesagt, was soll ich nach Ihrer Meinung tun? Meinen Sie, es würde klug sein, diese deutliche Aufschrift zu beseitigen und sie durch eine andere zu ersetzen, etwa Pfefferminzessenz? Das macht das Gift doch erst dort gefährlich, wenn du nicht weißt, dass Gift drin ist. Ich war mal bei meinem Onkel auf Besuch, meine Eltern waren am Käfeln, ich war draussen am Spielen. Ich komme rein, habe einen Mordsdurst. Auf dem Tisch steht so eine Wasserflasche. Ist nicht Wasser gewesen. Hochprozentiger Schnaps. Aber es war eine Wasserflasche. Jesus braucht ganz deutliche Worte in Bezug auf die Sünde. Aber er hat sie auch besiegt. Er ist der Sieger. Es ist vollbracht. Niemand muss unter der Diktatur der Sünde leben. Jeder, der sein Leben unter die gute Führung von Jesus stellt, der Freiwerden von der Herrscher von der Sünde und der von Jesus, ich sage es mal ganz bewusst so, beherrscht sie im positiven Sinn. Wieder höre ich die Frage. Aber wir Christen, wir haben doch wieder ein Problem. Wir sündigen immer noch. Die Sünde hat auf uns noch einen Einfluss. Und wenn die Sünde besiegt ist, heisst das nicht, dass wir nicht mehr sündigen. Und es heisst nicht, dass wir nicht mehr leiden unter den Folgen der Sünde. Aber Sünde ist grundsätzlich von Jesus besiegt. Er hat sie besiegt, nicht mehr. Und wir dürfen lernen, in dieser Welt und in dem ganzen Leben Sünde abzulegen, Und wenn wieder Sündiger und Vergebung in Anspruch nehmen, wieder probieren, Sünde abzulegen. Und das machen bis ans Ende von unserem Leben. Wisst ihr, wenn wir die Sünde würden überwinden selber, dann bräuchten wir Jesus nicht mehr. Dann haben wir es ja gemacht. Ich schaffe es ja, ohne Sünde zu leben. Zeig mir einen, der ohne Sünde lebt und nicht arrogant und stolz wird. Wir können nicht ohne Sünde leben. Wir können aber mit Jesus die Sünde überwinden. Und wenn wir mal sterben und bei Jesus sind, dann ist die Sünde vollends überwunden und besiegt. Und jetzt schon sind wir durch Jesus rein. Auch wenn wir sündigen. Wir sind rein und wir dürfen die Sünde bei Jesus wieder abladen. Sollen sie auch abladen? Jesus ist Sieger über die Sünde und er möchte uns helfen, jetzt in dieser Welt mehr und mehr aus der Sünde rauszuleben. Rauszukommen. Und dann gibt es wieder Rückschläge. Und wir probieren es wieder neu mit Jesus. Weil Jesus hat die Sünde besiegt. Denn Jesus Christus ist ein Sieger über den Tod. Es ist vollbracht, bedeutet, der Tod ist besiegt. Kein Mensch muss ewig von Gott getrennt bleiben. In 2. Timotheus 2, Vers 10 lesen wir: Jetzt aber ist diese Gnade offenbar geworden, als Jesus Christus, unser Retter, auf der Erde erschien. Er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Als Christ brauche ich mich vor dem Tod nicht zu fürchten. Ich werde ihn nicht einmal zu Gesicht kriegen. Ich werde zwar sterben, körperlich, aber der eigentliche Tod, der zweite Tod, wie es die Bibel nennt, den werde ich nicht zu Gesicht kriegen. Wenn ich stirb, werde ich einfach überflutschen in eine neue Realität. Aber ich habe jetzt schon als Christ das ewige Leben und das wird mir erhalten bleiben, wenn ich stirb, körperlich, und wenn ich in der Ewigkeit ankomme. Jetzt hat das ewige Leben angefangen. Jesus hat den Tod besiegt. Am Kreuz, Karfreitag. Was für ein Hammererlebnis, Karfreitag. Unglaublich. Der Tod, den Jesus besiegt hat, bedeutet, jetzt schon kann ich in der Verbindung sein mit dem ewigen Gott. Darf ich das ewige Leben haben? Leben, das ewige Leben. Jesus sagt, es ist vollbracht. Äußerlich hat es ausgesehen, als wäre Jesus der Loser, der Verlierer. Aber das ist manchmal nur äußerlich. In Tat und Wahrheit, in der unsichtbaren Welt, hat er den Sieg errungen schlechthin. Ein gewaltiges Ereignis, Karfreitag. Und dann mit Ostern noch verbunden, Auferstehung, da hören wir dann noch davon, am Sonntag. Jesus siegt über das Böse, über die Sünde, über den Tod. Er hat alles gemacht, um die destruktiven Kräfte zu binden und zu vernichten. Und sie sind besiegte Feinde, die noch eine Wirkung haben, aber die besiegt sind. Und jedes Jahr lässt uns Karfreitag und Ostern ein, den Sieg zu feiern. Und wir feiern heute das Abendmahl, und das Abendmahl ist genau der Sieg. Jesus ist Sieger über das Böse, über die Sünde, über den Tod. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, erinnern wir uns an das. Jesus ist der Sieger. Es ist vollbracht. Was für eine gewaltige Botschaft. Was für eine Freude. Es ist vollbracht. Auch wenn du noch im Schwierigen drin bist. Auch wenn die Sünde dich anficht. Erinnere dich daran, im Abendmahl. Darum feiern wir das immer wieder. Es ist vollbracht. Jesus ist der Sieger. Und ich möchte mich an ihm festhalten. Auch wenn das gegen mich kämpft. Jesus ist der Sieger. Alles, was wir machen dürfen, ist das Geschenk von Jesus immer wieder annehmen. Jesus ist der Sieger über das Böse, das sich in mir manchmal regt, über die Sünde, die manchmal Macht kriegt in meinem Leben, über den Tod, der mich manchmal in den Abgrund ziehen will. In der Verbindung mit Jesus haben wir den Sieg. Gehören wir zum Sieger und werden in der Ewigkeit erleben, dass all das weg ist. Ratze, putze, alles weg. Keine Sünde mehr, die uns anficht. Nicht mehr Böses. Kein Tod, der uns zu schaffen macht und Angst macht. Nicht mehr. Ich möchte dich einladen und fragen, wo stehst du in Bezug auf Karfreitag? Auf das «Es ist vollbracht»? Ist das dein persönliches Eigentum? Hast du Jesus in dein Leben eingeladen und ist er der, der in deinem Leben den Sieg schenkt über das Böse, über die Sünde und über den Tod? Bist du ein Kind von Gott? Wenn das nicht der Fall sein sollte und du das möchtest, sprich mich am Gottesdienst an. Ich kann dir gerne anhand von einem kleinen Heft erklären, wie du Jesus persönlich kannst kennenlernen als Sieger über das Böse, über die Sünde, über den Tod, der dich frei macht und dir ein neues Leben schenkt. Ich werde bei der Tür sein und verabschieden. Sprich mich an, wenn du persönlich ein Gespräch möchtest. Vielleicht kennst du Jesus auch persönlich schon lange, schon viele Jahre, und merkst, ja, das Böse macht mir aber immer noch zu arbeiten. Die Sünde auch. Und manchmal ist sogar der Tod. Ich sage dir, du, das ist normal. Das macht mir auch zu arbeiten. Ich kämpfe auch. Ich möchte dich einladen. Sprich doch jemanden an. Hier innen. Und sag ihm ganz kurz, du, mir macht es im Fall zu arbeiten, das, pünktlich, pünktlich. Ich kämpfe mit dieser Sünde. Und dann beten einfach füreinander beten. Und nächste Woche, wenn ihr euch wieder seht, tauscht ihr kurz aus über die Sünde. Und dann betet wieder füreinander. Ich meine das ganz im Ernst. Kämpft gegen das Böse, gegen die Sünde, gegen den Tod. In der Kraft von Jesus. Und das können wir am besten im Gebet. Indem wir Jesus um Hilfe bitten, indem wir Jesus wieder das abgeben, was uns belastet und bedrückt. Im Jakobusbrief heißt: Bekennt einander eure Sünden, damit ihr gesund werdet. Und das ist ja umfangsreich gesund sein. Da geht es nicht nur um körperliche Krankheit. Der ganze Mensch soll gesunden, soll mehr ins Bild von Jesus verwandelt werden. Aber bekennt einander eure Sünden. Ich lade dich herzlich dazu ein. Red mit jemandem. Betet miteinander. Ich möchte jetzt beten und dann soll die Möglichkeit sein, zum Fragen stellen, Ergänzungen geben oder eben auch von dem zu erzählen, wo man sich vielleicht als Loser gefühlt hat und am Schluss doch gewonnen hat. Ich würde mich interessieren für so ein, zwei Geschichten, das wäre wirklich spannend. Aber zuerst möchte ich beten und Jesus Danke sagen, dass er den Sieg errungen hat. Jesus Christus, danke vielmals, dass du an Karfreitag vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben bist. Jesus, ich danke dir, dass du mit dem den Sieg errungen hast über das Böse, über die Sünde, über den Tod. Und auch wenn uns die Sachen noch anfechten, so dürfen wir wissen, dass du der Sieger bist und dass sie letztendlich besiegt sind, die Macht und Kräfte, die gegen uns wirken. Und wir wollen uns an dich festhalten, an dir festhalten, an dich halten, weil du der Sieger bist und mit dir werden wir zu Überwinder. Und in der Ewigkeit wird das vollkommen sein. Und wir werden uns einfach freuen, dass es kein Leid mehr gibt, kein Schmerz, nichts mehr, wo uns anficht. Und das haben wir dir zu verdanken, Jesus. Danke viel, viel mal, dass du Mensch geworden bist, dass du dich hast so in den Dreck ziehen lassen und so einen grausamen Tod auf dich genommen hast. Ich kann nichts anderes tun, als dir einfach dankbar sein. Dir sei alle Ehre, Herr Jesus. Amen.